Wonach sehnst du dich? Kannst du das benennen? Manche sehnen sich vielleicht nach dem Frühling, Sommer, Ruhe. Ich sehne mich zurzeit nach Regen. Ich habe Bäume gepflanzt oben im Wald. Was ist die Sehnsucht deines Herzens? Wonach sehnst du dich? Meine Beobachtung ist, dass Menschen sich immer nach den Dingen sehnen, die momentan nicht vorhanden sind, oder? Ja? Sonst macht das ja keinen Sinn. Nicht vorhanden oder nicht gegeben sind. Viele Menschen suchen oder sehnen sich nach Glück, nach Wohlstand, nach Erfüllung, nach Bedeutung, Gesundheit. Ja. All das sind Dinge, wo man sich danach sehnen kann, ein erfülltes Leben zu führen, nicht nur zu arbeiten bis zum Ruhestand. Und dann war's das. Was erfüllt dein Leben? Wonach sehnst du dich? Was bedeutet Glück auch für dich? Dorothee und ich, wir haben uns am Anfang unserer Ehe gesagt, niemals Ehe aus Gewohnheit. Niemals Ehe aus, nun kann man das, wenn man verliebt ist, ganz leicht sagen, ne? So richtig vollmundig posaunen, das fällt einem leicht. Heute müssen wir uns manchmal dran erinnern, dass wir das gesagt haben. Aber wir wollten nicht nur nebeneinander herleben. Ich hatte zu viele abschreckende oder zumindest unbefriedigende Ehen gesehen in meinem Umfeld. Und das wollte ich nicht. Wir wollten eine Ehe führen, die uns erfüllt und die uns glücklich macht. Ja, das passiert nicht von allein, ihr Lieben. Das ist ein Geheimnis, ne? Das passiert nicht von allein. Aber es lohnt sich. Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich? Was ist die Sehnsucht deines Herzens? Und ich, ganz viele Menschen, so glaube ich zumindest, sehnen sich auch nach Liebe. Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Wonach sehnst du dich? Der Kirchenvater Augustinus, er hat auch ein sehr bewegtes Leben hinter sich. Ein Leben der Suche auch. Er war zwar in einem christlichen Elternhaus, würde man wahrscheinlich heute sagen, aufgewachsen. Seine Mutter war gläubig, betete auch viel für ihren Sohn. Aber Augustinus war unterwegs gewesen. Er machte eine philosophische Ausbildung, war am Suchen auf unterschiedlichsten Wegen und auch philosophischen Gedankengebäuden, Konstrukten. Aber später hat er einmal in seinen Bekenntnissen geschrieben, du Gott hast uns zu dir hingeschaffen und ruhelos ist unser Herz, solange bis es ausruhen kann bei dir. Eine Erkenntnis, die in seinem Leben gewachsen ist. Das war jetzt nicht nur so ein theoretisch-philosophischer Satz gewesen, den er sich ausgedacht hatte, sondern das war etwas, was Augustinus selbst erlebt hat, erfahren hat, was er erkannt hat. Er hat irgendwann gesehen, Gott ist das, was eigentlich, wonach sich mein Herz sehnt, wonach ich auf der Suche bin. Und so bringt das dieser Satz hier von Augustinus zum Ausdruck. Und ich möchte uns heute neu eine Geschichte vor Augen führen, die Jesus einmal erzählt. Eine Vergleichsgeschichte, ein Gleichnis, mit denen er etwas sehr Bedeutsames seinen Zuhörern weitergeben wollte. Die meisten Bibelübersetzungen beschreiben dieses Gleichnis oder schreiben die Überschrift, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, doch ich würde lieber viel mehr drüber schreiben, das Gleichnis vom liebenden Vater. Denn erstens gab es ja noch einen zweiten Sohn, ja, der auch nicht unproblematisch war. Und drittens ist es hier eher das Herz Gottes, was Jesus offenbar machen möchte. Und ich lese uns zunächst mal das ganze Gleichnis. Und nun haltet euch fest, obwohl ich heute nur über die ersten drei Verse sprechen möchte. Also das geht ein bisschen länger. Nicht heute, aber überhaupt dieses Gleichnis. Lukas 15, ich habe es jetzt nicht mit auf Folie, also das Lukas 15 ab Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden Söhne auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fremdes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas abgeben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Soweit dieses bekannte Gleichnis, eine Geschichte, ein Gleichnis Jesu, welches viel aussagt, mit viel Inhalt. Und dieses Gleichnis spricht zunächst für mich von Sehnsucht. Von Sehnsucht, er spricht von Sehnsucht des jüngeren Sohnes und von Sehnsucht des Vaters. Zum Schluss auch von der unterdrückten Sehnsucht des älteren Sohnes. Sie spricht von Sehnsucht der Menschen und sie spricht von der Sehnsucht Gottes. Und das ist eine Botschaft jetzt nicht nur für welche, die Gott nicht kennen, sondern es ist eine Botschaft für dich und für mich. Jesus redet ja oftmals in Bildern und Gleichnissen und zeigt Menschen damit etwas, was eine geistliche Dimension hat, eine geistliche Realität, die wir doch mit unserem Herzen und mit unserem Verstand fassen sollen, damit der Heilige Geist etwas hineinlegen kann und uns mit hineinnehmen kann. Mit hineinnehmen kann in diese Realität Gottes, so wie Gott es sieht, was auf Gottes Herzen ist. Und das Anliegen auch hier, ein Mensch hatte zwei Söhne und der jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Jesus zeigt uns diese Sehnsucht, Verzeihung, des jungen Mannes, des jüngeren Sohnes. Man nimmt an, so Ausleger, dass er noch nicht mal 20 Jahre alt gewesen sein kann. Ja. Vater, Gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, sagt der jüngere Sohn. Gib mir. Er legt allen Anstand und allen Respekt legt er zur Seite, vergisst er vorläufig und fordert von seinem Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Eine Sehnsucht, die ihm treibt. Eine Sehnsucht, die ihm treibt. Er wollte etwas erleben. Etwas anders, als was zu Hause tagtäglich angesagt war. Als was da sichtbar war. Er hatte sicher alles, was er brauchte. Er war in einem gut behüteten Elternhaus aufgewachsen, so stelle ich mir das vor. Brauchte sich keine Sorgen zu machen. Bekam alles gekauft, was er sich gewünscht hat. Ihm ging es nicht schlecht, diesem Sohn. Und doch war ihm dieses Haus des Vaters zu eng geworden, zu gewohnt, zu langweilig vielleicht. Da kannte er alles, die Gegend, die Wälder ringsrum, die Felder, ja, die Abläufe, nichts Neues. Aber er wollte etwas anders, hatte vielleicht Angst, das Leben zu Hause zu verpassen. Er war bereit, für das Neue, das Gewohnte aufzugeben, das gut Behütete, das Versorgende aufzugeben und rauszuziehen in die Ferne. Eine Sehnsucht, die ihn treibt. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sehnsucht kennt. Eine Sehnsucht, die ihn treibt. Er wollte auch mal so richtig Party machen. Ja. So richtig Party machen. Die Sau rauslassen, würde man sagen. Ja. Dazu bekommt er ja dann auch noch die Gelegenheit. Ja. Ich weiß nicht, ob der Spruch davon herkommt, die Sau rauslassen. Keine Ahnung. Das Leben genießen. Aber ihm fehlte dazu die notwendige Kohle. Ja. Um meine Sehnsucht ausleben zu können, so dachte er, brauche ich Geld. Ausreichend Geld, ohne Moos nichts los. Das war ihm damals auch schon klar. Aber er wusste, mein Papa ist ein reicher Mann. Er hat genug. All die Jahre hat er mich gut versorgt, großes Anwesen. Meine materiellen Wünsche hatte ich kaum ausgesprochen, schon waren sie erfüllt. Und doch bleibt diese Sehnsucht. Doch bleibt diese Sehnsucht nach etwas anderem. Freiheit, Selbstbestimmtheit, mal das Leben so richtig genießen zu können. Das Leben zu führen, was ich will, was ich mir vorstelle. Und so geht er zu seinem Vater und fordert den Anteil des Vermögens, am Vermögen sein Erbteil. Er pocht auf das, was ihm zusteht. Er pocht auf das, was ihm zusteht. Und wir wissen, wenn wir im Alten Testament nachlesen, wissen wir, dass dem älteren Sohn 2/3 des Erbteils zustanden. Also dem ältesten Sohn immer 2/3 des Erbteils, der Erbmasse zusteht. Und der Rest an die restlichen Kinder aufgeteilt wird. Ja. Wir würden vielleicht sagen, das ist doch ungerecht. Ja, in unserer heutigen Gesellschaft wird das unter den Kindern meistens gleich aufgeteilt. Aber so war das, um auch diesen Besitz jetzt nicht den Familienbesitz nicht zu zerreißen, sondern immer wieder nachzufolgen und eher zu vermehren und wirtschaftlich damit zu arbeiten zu können. Also, es ging hier um 1/3 vom Besitz, von dem Vermögen, das dem jüngeren Sohn zugestanden hätte. Gib mir, sagt er, gib mir das, was mir zusteht zum Vater. Und die Frechheit bestand darin, dass er das forderte, obwohl der Vater noch am Leben war. Wann wird das Erbe aufgeteilt? Wenn der Vater oder die Eltern verstorben sind. Gut, heutzutage muss man manchmal andere Wege finden, um Streitigkeiten zu vermeiden oder Erbschaftssteuer, all diese Dinge, ja, geht man manchmal auch andere Wege, keine illegalen, bitte, ja. Aber es gibt andere Wege, die man dann beschreiten kann. Aber damals wurde das Erbe so einfach übertragen. Und der jüngere Sohn erfordert zu Lebzeiten seines Vaters sein Erbteil, beleidigt ihn damit, sagt so ungefähr, du bist für mich gestorben. Und deshalb staune ich immer wieder, wenn ich dieses Gleichnis lese, ich staune über die Reaktion des Vaters. Ich staune, was der Vater hier tut, wie er reagiert. Nur ein kurzer Satz, und er teilte ihnen die Habe. Er teilte ihnen die Habe. Der Vater sagt, okay, ich gebe dir deinen Anteil und ich gebe auch dem älteren, deinen älteren Bruder seinen Anteil. Er teilt das Erbe unter den Kindern auf. Ja, das steht ganz deutlich geschrieben. Der Vater teilt das Erbe unter beiden auf. Und das ist dann interessant, noch im zweiten Teil, wenn es um den älteren Sohn geht, das nochmal zu verstehen bei seiner Reaktion. Der Vater teilt das Vermögen, gibt den Jüngeren seinen Teil, um dass der Jüngere seiner Sehnsucht folgen kann, das Leben führen kann, was er sich vorstellt, was er möchte. Er lässt ihn gehen. Ja. Er lässt ihn gehen. Ich staune, das, was sich der Vater hier leistet an Großzügigkeit, an einer gewissen, auch in einer gewissen Art Gelassenheit. Er lässt den Sohn gehen. Obwohl er sich vielleicht auch so seine Gedanken gemacht hat, was wird passieren, was kann alles geschehen, hier und da. Er lässt ihn gehen, ohne Vorwürfe, ohne Befürchtungen zu prophezeien, ohne Drohungen. Wenn du jetzt gehst, dann bleibt die Tür für immer geschlossen. Ja. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Und was uns da alles so einfallen würde, also mir zumindest. Nein, der Vater hier voller Großzügigkeit, voller Barmherzigkeit, er riskiert, seinen Sohn ziehen zu lassen und seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen. Obwohl er wahrscheinlich schon geahnt hat, wie das ausgehen wird. Und wie gesagt, ich als Vater, ich staune über diesen Vater, der hier in diesem Gleichnis kreiert wird. Ich staune ihn. Obwohl, ich habe nichts zu vererben, ja, als Vater. Ich habe nichts zu vererben. Aber auch wir mussten schon Kinder ihre eigenen Wege gehen lassen, die auch nicht unseren Vorstellungen entsprochen haben oder Bedenken hatten. Ja. Ich staune über diesen Vater. Vielleicht ahnte er, dass es nicht gut gehen würde. Dass es ein Drittel des Familiens Besitz es vielleicht nach kürzester Zeit aufgebraucht ist, futsch ist, weg. Für das, was er sein Leben lang vielleicht sich eingesetzt hat, gearbeitet hat, gewirtschaftet hat. Ja. Der jüngere Sohn könnte es in kürzester Zeit unter den Hammer bringen. Ja. Der Sohn fordert und der Vater gibt. Der Sohn fordert und der Vater gibt. Wow. Gibt frei, lässt los. Ich staune. Und dieses Gleichnis erzählt Jesus hier, um zu zeigen, das Herz des Vaters. Zu offenbaren, das Herz des Vaters. So ist Gott, so ist auch der himmlische Vater, will er damit deutlich machen. Gott ist voller Güte. Er gibt, und er gibt nicht nur den Guterzogenen. Er gibt nicht nur den Frommen, denen, die nach seinen Vorstellungen leben. Er gibt auch denen, die andere Wege gehen, andere Wege einschlagen, andere Sehnsüchte verfolgen. Im Psalm 145, Vers 9, da heißt es, der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Gegenüber allen ist Gott gut, was er geschaffen hat. Und somit auch gegenüber jedem Menschen. Egal, ob sie momentan etwas von Gott wissen wollen oder nicht, egal, welche Wege sie momentan, er ist gnädig und barmherzig gegen alle, damit sie doch nach ihm fragen mögen. Das ist seine Absicht. Ja? Damit die Menschen doch nach ihm fragen mögen. Der Vater hier, von dem Jesus spricht in diesem Gleichnis, er fängt nicht an, mit seinem Sohn zu diskutieren, hält ihn keine empörende Rede, keine Vorwürfe, äußert sich nicht einmal äußert nicht einmal seine Bedenken, die er hat. Nein, er sagt, du bist mein Sohn und ich gebe dir, was dir zusteht. Boah. Also ich kann nur über diese Größe und Gelassenheit des Vaters staunen. Und dann heißt es doch in Epheser 3, Vers 14 und 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Paulus spricht hier von der himmlischen Vaterschaft, nach dem jegliche andere Vaterschaft benannt wird. Die Vaterschaft Gottes stellt er hin als Vorbild. als Vorbild für jede andere Vaterschaft. Also das macht was mit mir als Vater. Ja. Der Vater gibt dem Sohn, was ihm zusteht. Aber ist das nicht gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Ja, ist es. Was macht der Sohn daraus? Er zieht in die Ferne. Er will weg, sich lösen vom Elternhaus und zu schauen, was woanders geht. Wie woanders das Leben ist, wie sich's da leben lässt. Vers 13. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass jetzt der Vater seinen Sohn mit einem Köfferchen Geld losgeschickt hat, ja. Sondern Erbteil bedeutete Land und Besitz, Güter. Aber das wollte der Sohn nicht. Er wollte den Erlös daraus, die Kohle. Und die meisten neueren Übersetzungen schreiben hier, dass der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld machte. Zu Geld machte und dann in ein fernes Land zog. Er wollte nicht das Erbe gut verwalten und vielleicht vermehren, wertsteigernd einsetzen, sondern er wollte das zu Geld machen und das Leben zu führen, was er wollte, dass er sich das leisten kann, seine Sehnsucht nachgehen, seine Sehnsucht leben. Ja. Weit weg vom Vater, die Taschen voller Geld. Was für ein Traum. Für jeden Jugendlichen. Weit weg vom Vater, die Taschen voller Geld. Danach sehnte er sich. Leben, wie ich will. Und der Vater soll möglichst nichts davon mitbekommen. Das steht mir doch zu. Das ist doch mein Recht. Und das ist eine typische Haltung, auch heute, ja, unter vielen, vielen Menschen. Weit weg vom Vater verschwendet er sein Erbe. Und doch bleibt sein Lebensstil anscheinend zu Hause nicht verborgen. Nicht verborgen. Zumindest der ältere Bruder meint zu wissen, dass der Jüngere die Habe des Vaters mit Huren durchgebracht hat. War das jetzt nur seine Fantasie, die er sich auf Inspiration verschiedener Internetportale zusammengereimt hat? Oder hat es sich wirklich rumgesprochen bis zu ihm? Er war ja immer zu Hause, sagt er. Ja? Woher wusste er das? Wir erfahren es nicht in der Geschichte. Aber wir können uns vorstellen, wie ein Vater leidet bei dem Gedanken an so einen Lebensstil seiner Kinder. Oder ihr Väter, könnt ihr euch das vorstellen, so einen Gedanken zu haben bei dem Lebensstil eurer Kinder? Und so leidet unser himmlischer Vater auch, wenn Menschen weit weg von ihm ihren Sehnsüchten folgen. Und auch unser himmlischer Vater weiß, vielleicht wie auch hier dieser Vater geahnt hat, wohin das Ganze führen wird. In den Abgrund. Und das tut dem Herzen des Vaters weh. Ich denke, jeder, der Kinder hat, kann das nachvollziehen. Du siehst deine Kinder Wege gehen, von denen du weißt, dass sie nicht gut gehen, dass sie nicht gut enden werden. Ahnst schon, wohin das führen wird. Du wünschst, sie sollten zur Besinnung kommen. Aber sie machen dir klar, es ist mein Leben. Ich kann damit machen und tun, was ich will. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich lebe so, wie ich es will, wonach ich mich sehne. Und soll ich euch was verraten? Auch ich habe das nicht nur einmal zu meiner Mutter gesagt. Mein Vater war recht früh verstorben, meine Mutter allein die Verantwortung für mich und ich sehr rebellisch in dieser Zeit gewesen. Und ich weiß noch, was wir für Konflikte, Diskussionen hatten. Ich hatte auch Sehnsucht in meinem Leben, Dinge zu erleben, ein Leben zu führen, was ja meine Mutter sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen konnte, gut, dass sie nicht alles gewusst hat. Also das Herz gebrochen hat manchmal, wenn sie es herausgefunden hatte. Leben, wie ich will, Freiheit, Unabhängigkeit, den Dingen nachgeben, die ich für gut finde. Und ich glaube, ein Stück weit ist dieser Prozess auch notwendig. Darauf kommen wir auch noch ein anderes Mal zu sprechen, wenn wir über den älteren Sohn reden, nachdenken. Ja. Heute, ihr Lieben, heute kann ich beide verstehen. Sowohl den jüngeren Sohn kann ich verstehen, als auch den Vater mittlerweile kann ich verstehen. Das Leiden des himmlischen Vaters, der Eltern, Mütter, das Herz des Vaters leidet. Gott liebt seine Schöpfung, Gott liebt seine Menschen, die er gemacht hat. Menschen, die sich leider von ihnen entfernt haben. Was für ein Bild hier in diesem Gleichnis deutlich wird, was für ein Vergleich. Am Anfang der Menschheitsgeschichte hat Gott eine Idee umgesetzt. Die Menschen sollten in enger Gemeinschaft mit ihm leben. Dazu war der Mensch geschaffen, in einer Beziehung, einer Liebesbeziehung mit Gott unterwegs zu sein, eng zusammen zu sein. Ja, dazu wurde der Mensch geschaffen, Gott zu kennen, zu leben, so wie Gott sich das vorstellt, mit ihm zusammen. Und dann kommt die Schlange. Die Schlange der Versuchung, der Verführung. Und dann geschieht, und was dann geschieht, ist etwas, was sehr typisch für unser Herz ist. Hat Gott wirklich gesagt? Gott will dir etwas vorenthalten. Ja. Steht das wirklich geschrieben? Fragen die Christen heute. Ja. Ist das wirklich so eng gemeint? Das Wort Gottes, die Absichten Gottes werden in Frage gestellt, bis heute. Die Konsequenzen der Übertretungen werden in Frage gestellt, auch bis heute. Keineswegs wirst du sterben, wenn du das Verbotene probierst, sagte die Schlange zum Menschen. Es ist doch alles viel zu eng, viel zu eng. Lebe doch dein Leben, wie du es willst. Lebe doch die Freiheit, deine Sehnsucht, Verlangen, Erfüllung. Keineswegs wirst du sterben. Keineswegs. Ja, das eigene Ich wird ins Zentrum gesetzt. Ich bin mein eigener Herr und ich gehe meine eigenen Wege und schaffe mir meine eigene Welt, meine eigenen Vorstellungen. Und der Mensch, so entfernte er sich von Gott. Von Gott. Und das Leiden des Schöpfers, des Vaters, wenn er hinschaut auf die Menschen, wie es sich alles entwickelt hat, wo sie gelandet sind. Ja. Das schmerzt ihn. Diese Geschichte, sie zeigt, wie es anfing. Leid, Not, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Krieg bis hin zum Tod. All das entstand, geschah, weil der Mensch sich entfremdet hat von Gott. Und der jüngere Sohn in unserer Geschichte, er ging auch in die Fremde, in ein fernes Land, weg vom Vater. Gott leidet, wenn Menschen sich von ihm entfernen. Und er bedauert, dass sie die Konsequenzen tragen müssen, die so ein Leben mit sich bringt. Ja. Gott leidet auch, wenn die Menschen diese Konsequenzen tragen müssen. Diese Trennung vom Vater führt unweigerlich zum Tod. Können wir in Römer 6, Vers 23 nachlesen. Unweigerlich zum Tod. Leider ist es vielen Menschen nicht bewusst, nicht klar. Wie letztendlich diese Sehnsucht des jüngeren Sohnes verändert wird und die Sehnsucht des Vaters erfüllt wird, das wollen wir uns dann in einem zweiten Teil anschauen. Für heute möchte ich nochmal zusammenfassen. Unser himmlischer Vater ersehnt sich danach. Er sehnt sich danach, mit uns zusammen zu sein. Er sehnt sich, dass wir in seine Nähe kommen, seine Nähe suchen. Bei ihm bleiben, in seinem Haus, in dem Vaterhaus Gottes. In dem Vaterhaus Gottes. So wie David es mal im Psalm 27 ausdrückt. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Wow. Hier kommt es auf den Punkt, ja. Um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Die Sehnsucht Gottes wurde auch zur Sehnsucht des Menschen hier bei David. Erkennt ihr das? Ja. Das, was schon immer auf dem Herzen Gottes ist, wird hier auch, kommt hier auf das Herz von David. Und so sehnt er sich alle Tage seines Lebens zu wohnen im Haus des Herrn. Ist es auch deine Sehnsucht? Frag dich mal, ist es deine Sehnsucht? Danach zu trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Dieser engen Gemeinschaft mit Gott zu leben, unser Leben zu gestalten, mit ihm Freude und Leid zu teilen, mit und für ihn zu arbeiten. Und uns letztendlich auf dieses wunderbare Erbe zu freuen. Ein Erbe, was er uns verheißen hat. Und wenn David hier vom Haus des Herrn und vom Tempel spricht, dann bezieht das Neue Testament diese beiden Bilder auf die Gemeinde. Auf die Gemeinde. Da, wo die Gegenwart Gottes in besonderer Weise verheißen ist. Welche Sehnsucht hast du nach Gemeinde? Mit dieser Frage möchte ich heute einfach mal so schließen. Welche Sehnsucht ist auf deinem Herzen? Wie viel Sehnsucht hast du nach Gemeinde? Lasst uns miteinander beten.